Donald Trump konfrontiert den Präsidenten Südafrikas mit anti-weißem Rassismus. Mitten im Oval Office, mitten im Weißen Haus, vor den Augen der Weltöffentlichkeit. Er konfrontiert ihn mit Völkermordvorwürfen an Weißen, begangen durch Schwarze in Südafrika. Warum ist das so groß und warum ist das so mächtig und warum wird uns das in Österreich, Deutschland, in Europa, auf der ganzen Welt betreffen? Warum wird das jetzt zum wichtigen, entscheidenden Thema werden? Das möchte ich in dieser spontanen Sendung analysieren. Er zeigt auf, Donald Trump zeigt auf, dass es anti-weißen Rassismus gibt und bricht damit ein lange gut gehütetes Tabu, dass die Systemmedien noch immer aufrechterhalten wollen, weil was machen die Systemmedien jetzt? Sie schreien wieder Fake News, sie schreien, es würde sich um Falschinformationen handeln, sie schreien, es sind Verschwörungsmythen, die ARD spricht von Verschwörungsmythen, der Bayerische Rundfunk oder die Bild, sie schreiben von Verschwörungstheorien, von rechtsextremen Verschwörungstheorien. Aber damit zeigt Donald Trump die Doppelmoral auf und er zeigt auf, dass eben weiße Opfer Opfer zweiter Klasse sind. Das können wir wunderbar nach Europa übertragen. Und weil er einen afrikanischen Präsidenten direkt damit konfrontiert, betritt diese ganze Diskussion eine neue Ebene. Er bringt es nun eben, wie gesagt, in die Weltöffentlichkeit und die Systemmedien können es nicht länger verschweigen, auch wenn sie es gerne weiter verschweigen würden. Es wird Auswirkungen auf Europa, auf Deutschland, auf Österreich haben, nämlich diese ganze Problematik, dass die Weißen, die Europäer, die Deutschen immer Opfer zweiter Klasse sind. Warum ist es möglich, dass die Deutschen sich einfach abmessern lassen, dass die Inländer immer sich von Straftaten gängeln lassen, von migrantischen Straftaten und dass man nicht darüber sprechen darf oder wenn man es tut, dass man dann öffentlich oder auch vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuft wird. Wir dürfen alles bezahlen, aber wir haben keine Rechte, wir sind Opfer zweiter Klasse und wir dürfen uns nicht darüber beschweren, dass unsere Töchter von Gruppenvergewaltigern gegängelt und überfallen werden oder dass eben die Menschen auf offener Straße abgemessert werden in den deutschen Städten. Jetzt beginnt ein Wendepunkt, in dem das Donald Trump dieses Thema offen anspricht und die Systemmedien reagieren panisch, hysterisch. Wir werden in den nächsten Tagen auch Sondersendungen dazu im Öffentlich-Rechtlichen und bei den Konzernmedien sehen, denn sie leugnen diesen Genozid an den Weißen in Südafrika. Was war also passiert gestern? Südafrikas Präsident Ramaphosa will sich bei seinem gestrigen Besuch im Weißen Haus bei Donald Trump anbiedern. Doch der US-Präsident lässt einen Fernseher ins Oval Office rollen und zeigt dem Präsidenten ein Video. Ein Video, wo in Südafrika offen zum Mord an weißen Farmern aufgerufen wird. Wir müssen das ansehen. Schauen Sie sich die Gesichter an.
Turn the lights down. Turn the lights down and just put this on. It's right behind you. Johann.
Now this is very bad. These are burial sites right here. Burial sites. Over 1,000 of white farmers, and those cars are lined up to pay love on a Sunday morning. Each one of those white things you see is a cross. And There's approximately 1,000 of them. They're all white farmers, the family of white farmers. And those cars aren't driving. They're stopped there to pay respects to their family member who was killed. And it's a terrible sight. I've never seen anything like it. Both sides of the road, you have crosses.
So eine direkte Konfrontation mit diesem gigantischen Tabuthema gab es noch nie. Seit Jahren werden weiße Farmer in Afrika verfolgt, ermordet, vertrieben, weil sie weiße Hautfarbe haben. Die aggressiven schwarzen Extremisten in Südafrika begehen diese anti-weißen Verbrechen im Windschatten der globalen Stimmung gegen Europäer und Weiße. Die Welt redet nicht über diese Opfergruppe, über die weiße Opfergruppe, sondern es wird ständig nur darüber gesprochen, dass die Weißen an allem schuld wären, white guilt, und über die tausendjährige angebliche Verbrechergeschichte der Weißen im Allgemeinen und der Deutschen im ganz Besonderen. Was Trump tat, das ist nun ein sogenannter Gamechanger. Er verändert das Spiel, er verändert die Diskussion, er holt die Verbrechen an Weißen in die Debatte, wo man sie so geschickt und aufwendig rausgedrängt hatte. Rund 30 Jahre nach dem Ende der Apartheid in Südafrika verlangte Trump von Ramaphosa eine Erklärung für das Schicksal weißer Farmer in Südafrika. Die Menschen würden in ihrer Heimat hingerichtet und ihr Land werde beschlagnahmt. Schon in den letzten Wochen hatte Trump der Regierung in Südafrika wiederholt einen Genozid, einen Völkermord an den Nachfahren weißer Kolonialisten vorgeworfen, die ab dem 17. Jahrhundert nach Südafrika eingewandert waren. Überwiegend waren diese Einwanderer aus den Niederlanden, aber auch teilweise aus dem Rheinland, aus Deutschland. Ich zeige Ihnen das noch einmal ein paar Sekunden in Großformat. Der Kommunistenführer Julius Malema sang das Kampflied Kill die Buren, Kill die weißen Farmer im Stadion in Johannesburg 2023.
Hundert, hundert, Kamasa, hundert, Kita, Kilame, Hirwata, Wata, Kamarumo, Kamarumo, Rumo, Hasicha. Where were you when I'm sick? Where were you? When I'm them, so far skitchy, am I? So far skitchy, and I think kitchy, 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 ma. Simran Konto Alliance, shoot to kill, Kamaza, kill the poor, the farmer, kill the poor, the farmer. Brr, pa.
Wenn Sie nicht auf X sind, wenn Sie nicht auf Telegram sind, wenn Sie nicht alternative Medien, allen voran auf 1, konsumieren, dann kennen Sie diese Aufnahmen nicht und Sie werden sie auch sonst nirgends zu sehen bekommen, denn im öffentlich-rechtlichen oder bei den Konzernmedien werden Ihnen diese Aufnahmen nicht gezeigt. Wenn ein schwarzer Drogenjunkie bei einem Polizeiansatz tragischerweise ums Leben kommt, dann entsteht eine weltweite Bewegung oder eine Bewegung im Westen. Man muss ja auch die Kirche im Dorf lassen. Wir sind ja im Westen, also in den USA und in Europa, von diesen Ereignissen überrollt worden. Dann entsteht eine groß angelegte Kampagne namens Black Lives Matter. Dann wird darüber diskutiert, dass schwarze Leben etwas wert sein sollen. Ja, selbstverständlich, da streitet ja auch niemand. In Abrede, der bei klarem Verstand ist. Aber auch White Lives Matter, also weiße Leben, zählen genauso etwas und es kann nicht angehen. Und diese Debatte wird nun jetzt durch die Ereignisse des gestrigen Tages angestoßen, dass nur schwarze Leben etwas zählen sollen, dass nur farbige Leben etwas zählen sollen, dass nur Religionen etwas zählen sollen, die nicht zum Christentum gehören. Nein, das wird nicht angehen und auch die Weißen werden sich das nicht gefallen lassen. Trump hat hier einen ganz wichtigen Schritt gesetzt. Sehen Sie sich an, wie Elon Musk die gestrige Diskussion verfolgt hat. Er war im Oval Office anwesend, er hat geschwiegen, aber sein Blick sagt alles.
Tremendous complaints about Africa, about other countries too, from people. They say there's a lot of bad things going on in Africa and that's what we're going to be discussing today. When you say we don't take others, you have to do is take a look at the southern border. We let 21 million people come through our border, totally unchecked. They came from all over the world.
Hier sehen Sie auch noch einmal das Foto von Elon Musk herangezoomt, eine gute Auflösung. Das war der Blick. Er hat es mit starrer Miene verfolgt, denn Musk kritisierte zuletzt die südafrikanische Regierung, dass etwa sein Satellitennetzwerk Starlink nicht in Südafrika betrieben werden kann, weil er nicht schwarz sei. Er sagte, ich bin nicht schwarz und deswegen boykottiert und blockiert man mich. Und Musk hat noch immer die südafrikanische Staatsbürgerschaft, denn seine Vorfahren haben lange Zeit in Südafrika gelebt. Also es ist ein eigenes Interesse von Elon Musk und man kann nur vermuten, dass hinter den aktuellen Entwicklungen Elon Musk maßgeblich mitbeteiligt ist. Denn Trump hat schon in den letzten Wochen immer wieder den afrikanischen Regierungen Rassismus, anti-weißen Rassismus vorgeworfen. Die Verfolgungen hat er ihnen vorgehalten und er hat medial den Genozid, also den Völkermord, öffentlich thematisiert. Und die USA gewähren seit einigen Wochen Familien mit Kindern aus Südafrika Asyl. Und erste Flüchtlinge, weiße Flüchtlinge aus Südafrika haben bereits die USA erreicht. Ramaphosa brachte ins Oval Office als Unterstützung einen südafrikanischen weißen Golfprofi mit, der symbolisieren sollte, dass es eben keine rassistische, anti-weiße, rassistische Agitation in Südafrika geben würde. Aber das war ein Eigentor. Hören Sie, was dieser Golfprofi in der Dynamik der Ereignisse dann zum Besten gab. Er bestätigte nämlich, dass es Morde an Weißen in Afrika geben würde und dass die Situation alles andere als sicher sei.
I grew up in an area in South Africa that is a farmland area, Polokwane. Yeah. And there is some issues up there, obviously. My dad was a property developer as well as a part-time farmer. And yeah, some of his buddy farmers got killed. The farm is still going. My brothers run it. But it's a constant battle with farms trying to get, they're trying to burn the farms down to chase you away. So it is a concern to try and make a living as a farmer. And at the end, they, you know, without farmers, there's no food on the plate. So we need the farmers to produce the food.
Farming, right? He wouldn't even want to do what you're doing. Right? They love farming. They don't want to leave. But it's a struggle.
Yeah, and you know, food and fresh water is the most important thing in life. You know, without those two things, you can't survive.
How is the water there?
The water is great. Obviously, all the water comes out of the borehole, out of ground for us down there. But yeah, it is a battle to get the water out sometimes when all the equipment gets stolen all the time that you're trying to get the water out.
So does your family and your brother, do they feel safe on the farm?
They live behind electric fences, you know. Try and be at night safe, but it is constant. Whenever you leave, that something could happen, and
there's nowhere to live.
You know, both of them has been attacked in their houses. My mom's been attacked in her house when she was 80. So it is difficult.
Ja, warum befinden sich überhaupt so viele Weiße in Afrika, speziell in Südafrika? Und die Geschichte geht viele Jahrhunderte zurück, wo europäische Auswanderer die Welt zu erkunden begannen, später dann zu erobern, die Kolonialzeit. Im 17. Jahrhundert kamen die ersten größeren Auswanderertrupps aus Europa in Südafrika an. Es waren größtenteils Auswanderer aus den Niederlanden, aber auch aus Deutschland, aus dem Rheinland kamen viele Auswanderer und sie gründeten dort Farmen, sie wurden sesshaft, sie begannen das Land urbar zu machen, sie trafen teilweise auf komplett entleerte Gebiete, die sie erst bewirtschaften begannen. Aber natürlich gab es dort schon schwarze Einheimische und natürlich kam es zu Auseinandersetzungen, zu regionalen Scharmützeln und Kriegen. Aber im Großen und Ganzen ist es gelungen, in 200-300 Jahren ein annähernd gedeihliches Zusammenleben zu entwickeln. Die Einwanderer brachten damals aber auch schon Sklaven mit. Das waren aber größtenteils keine afrikanischen Sklaven, aber die Afrikaner vor Ort, die Einheimischen, sie wurden später natürlich immer mehr und im fortschreitenden Maße versklavt. Das ist ein Umstand, der nicht geleugnet werden kann und auch nicht soll, denn er gehört zum Teil der insgesamt der Kolonialgeschichte. Und jetzt könnte man sagen, ja, seien wir froh darüber, dass die Kolonialgeschichte abgehakt ist, in der Europäer, hier maßgeblich die Engländer mit ihrem Empire, die ganze Welt erobern wollten und überall Kolonien entwickelten und die Völker vor Ort unterdrückten oder ausbeuteten oder was auch immer. Doch diese Geschichte ist nicht zu Ende erzählt. Denn die Nachfahren der damaligen Kolonialherren und Unterdrücker, das sind heute die Großkonzerne, allen voran BlackRock, die natürlich einen modernen Kolonialismus leben, die natürlich mit ganz neuen Methoden und Mitteln die Bodenschätze aus Afrika herausholen. Das wäre alles jetzt eine lange Geschichte, aber Fakt ist, vor vielen Jahrhunderten wanderten Europäer nach Südafrika aus, die sogenannten Buren. Und diese Buren lieferten sich erbitterte Kämpfe. Es gab zwei äußerst blutige Burenkriege, in denen nämlich die ursprünglichen niederländischen Einwanderer mit den Engländern in Konflikt gerieten, weil die Engländer und hier vor allem eben entsprechende Oligarchen, würde man heute sagen, die Bodenschätze entdeckten in Südafrika und sie diese Bodenschätze, die Minen, den Buren wegnehmen wollten, was letzten Endes auch gelang. Die Engländer errichteten in diesen absolut blutigen Kämpfen, also Weiße gegen Weiße in Südafrika, in diesen absolut blutigen Kämpfen errichteten die Engländer die ersten Internierungslager für Zivilisten, die ersten Konzentrationslager gab es damals um 1900 in Südafrika und diese Kolonialzeit ist offiziell beendet. Danach, erst nach dem Zweiten Weltkrieg, gab es dann die Apartheid in Südafrika. Das bedeutet, die Weißen wollten die Vorherrschaft ausbauen oder verteidigen gegen die schwarze Mehrheitsbevölkerung. Und diese Apartheid ging viele Jahre und Jahrzehnte lang so. Und seit rund 30 Jahren ist die Apartheid abgeschafft. Schwarze dürfen wählen und die Weißen wurden in zunehmendem Maße unterdrückt. Und die Verfolgung und der Hass auf die Weißen hat sich vor allem in den letzten 30 Jahren massiv gesteigert. Die einzig logische Schlussfolgerung aus der Geschichte kann doch nur lauten, dass Rassenhass niemals vernünftig, niemals richtig, niemals menschlich sein kann. Rassenhass gegen Schwarze, Rassenhass gegen Weiße ist abzulehnen, ist verabscheuenswürdig, ist moralisch verwerflich. Das ist ein Grundprinzip menschlichen Zusammenlebens. Wenn jemand eine ganze Rasse von der Erde vernichten möchte, dann ist er ein Verbrecher, dann ist er ein Verrückter, dann ist das abzulehnen. Und niemand, der bei Verstand ist, kann so etwas wollen. Aber dieser gesteigerte Chauvinismus, wie er in Südafrika mittlerweile etwa von der Kommunistischen Partei gelebt wird, wir haben dieses Video heute gezeigt, der wird dazu führen, dass alle Weißen in Südafrika ausgerottet werden oder vertrieben werden. Es ist vergleichbar mit dem historischen Vertreibungsvölkermord am Ende des Zweiten Weltkrieges, als man beschlossen hatte, aus dem ganzen Osten Europas die Deutschen zu vertreiben. Wir haben darüber anlässlich des 80. Jahrestages des Zweiten Weltkrieges ausführlich darüber berichtet. Für die ARD Tagesschau, für die Systemmedien, für die Konzernmedien findet all das einfach nicht statt. Die Vorwürfe, schreibt die ARD Tagesschau, basieren auf einem Verschwörungsmythos, der in rechtsextremen Kreisen in den USA weit verbreitet ist, der sogenannte weiße Genozid. Tatsächlich gibt es in Südafrika eine horrende Gewaltkriminalität, ihre meisten Opfer sind aber Schwarze. Und dazu sehen Sie sich auch noch einen Meinungskommentar bei der Tagesschau an. Wie gesagt, wie immer bezeichnend, das öffentlich-rechtliche Fernsehen offiziell zur Objektivität verpflichtet, liefert Kommentare, gezeichnete Kommentare, also Meinungskommentare, aber diese Meinungskommentare in diesem aktuellen Fall, wie auch immer, wie bei Corona schon, wie bei der Migration, wie beim Ukraine-Krieg, diese Meinungskommentare sind einseitig. Also Sie finden bei der Tagesschau nicht zwei Kommentare, wo einmal jemand sagt, ja, es gibt einen Völkermord oder zumindest horrende Gewalt in Südafrika gegen Weiße und ein anderer Kommentator stellt seine Meinung gegenüber und sagt, nein, das ist nicht so, das ist eine Verschwörungstheorie. Nein, diese beiden Meinungen finden Sie nicht, Sie finden nur eine Meinung und hören Sie genau hin, mit welch abschätzigen Worten man hört es zwischen den Zeilen hier über den angeblichen Völkermord fabuliert wird.
Es war ein diplomatischer Hinterhalt, in den Cyril Ramaphosa in Washington geraten ist. Der Präsident von Südafrika war zwar glänzend vorbereitet auf den offensichtlich vorher geplanten Themenwechsel im Weißen Haus hin zum Verschwörungsmythos eines angeblichen Massenmordes an weißen Landbesitzern in Südafrika.
Der Bayerische Rundfunk, auch gehörend zum Öffentlich-Rechtlichen, zur ARD-Gruppe, der Bayerische Rundfunk bläst ins selbe Horn und zitiert dann auch angebliche Fachleute. Fachleute widersprechen allerdings Trumps Darstellung eines angeblichen Völkermords. Damit greift er eine in rechtsextremen Kreisen verbreitete Verschwörungstheorie vom sogenannten weißen Genozid auf. Ja, Fachleute werden hier herangezogen, ohne sie namentlich zu nennen. Aber allgemein darf der Öffentlich-Rechtliche einfach behaupten, Fachleute würden das so sehen. Würden Journalisten bei Auf1 solche Methoden anwenden, dann würden sie sofort wieder einen Faktencheck bekommen, Zensur würde über uns reinbrechen und alle möglichen Methoden und das Geschrei wäre laut. Die Nachrichtenagentur AFP analysierte das Video, das Donald Trump im Oval Office gezeigt hatte, und glaubte herausgefunden zu haben, dass die Kreuze, die man in dem Video sieht, über die Trump spricht, dass die Kreuze nicht in Südafrika stehen würden, sondern dass die Kreuze in der Republik Kongo stehen würden. Also einige hundert Kilometer nördlich, aber in Afrika. Und deswegen verbeißt man sich auf diesen Umstand und macht einen Faktencheck einer großen Nachrichtenagentur und sagt, ja, alles, was Trump gesagt hätte, wären Fake News gewesen. Es ist einfach lächerlich, es ist bezeichnend. Sie gehen mit keinem Wort auf die anderen Inhalte ein, so wie ich das bisher in dieser Sendung getan habe, sondern sie verbeißt sich ausschließlich darin, ob diese Kreuze, die eine Mahnung sein sollen für die weißen, ermordeten weißen Farmer, ob die jetzt in Südafrika oder im Kongo stehen. Fakt ist, sie stehen in Afrika und es sind tote Weiße, an die diese Kreuze erinnern sollen. Ganz allgemein können wir beobachten, dass immer, wenn es um deutsche Opfer geht, wenn es um österreichische Opfer geht, wenn es um Schweizer Opfer geht, wenn es um weiße Opfer geht, ein Reflex auftritt. Es ist in unsere DNA implementiert worden, dass wir sofort die Schuld bei uns selbst suchen, dass wir die Schuld niemals bei gewalttätigen Migranten suchen, niemals bei den Herren der Fremdbestimmung suchen, niemals bei den Medien suchen, sondern immer bei uns selbst, immer ist der Deutsche, ist der Weiße schuld. Das ist ein eingeübter Ablauf. Und wenn wir sehen, dass sich die Ereignisse überschlagen, Messerangriffe da, Messerangriffe dort, schuldunfähige Mörder hier, dann muss natürlich sofort etwas immer aus dem Hut gezaubert werden. Und nehmen wir nur den gestrigen Tag als Beispiel. Wir erfahren, dass der Messermörder von Aschaffenburg, der ein Kind getötet hatte, wahllos ein Kind ermordet hatte, der dann einen zu Hilfe eilenden Mann ermordet hatte, dass dieser Messermörder von Aschaffenburg schuldunfähig ist. Also in dieser Republik, wenn sie Kinder abschlachten, dann kommt der Psychiater und sagt, sie sind ein armer Geflüchteter und sie können keine Schuld empfangen, weil sie gar nicht verstehen, was hier abläuft. Am selben Tag vermelden die Medien großflächig Schlag gegen eine rechtsextreme Terrorzelle. Dort kann dann der Staat die volle Stärke ausspielen, dort zeigt er, was er kann. Dort werden Razzien in Kinderzimmern gemacht und es werden Schüler von der Schule abgeholt. Ein 14-Jähriger sitzt im Knast, weil er angeblich ein böser rechtsextremer Terrorist sein könnte. Wie weit wird das Alter der Schuldfähigkeit bei rechten Straftätern, angeblichen rechten Straftätern, denn noch nach unten korrigiert? Haben wir demnächst 10-Jährige oder 5-Jährige, die in Untersuchungshaft landen, weil sie sich abfällig gegen die Migration oder gegen einen der Politdarsteller äußern? Wie weit wird es gehen? Jedenfalls ist Fakt, dass mit dem Gutachten gegen die AfD alles heute als rechtsextrem bezeichnet werden kann, was nicht in den offiziellen Mainstream passt. Und der Mainstream hat zur Agenda eine antideutsche Agenda. Das bedeutet, man möchte alles Deutsche, alles Einheimische vernichten und ersetzen gegen die globalistische Transformation. Wir sind Zeugen dieser Umsetzung. Und wir sehen, dass überall mit Doppelmoral gemessen wird. Sie kennen alle diese Berichte und diese Meldungen. Ein 17-jähriger Vergewaltiger kann nicht in Untersuchungshaft, weil er ist ja zu jung. Er wäre schuldunfähig. Man muss ihn laufen lassen. Ein Messerstecher hier, ein Vergewaltiger dort. Aber wenn Sie als 14-Jähriger etwas gegen die Massenmigration unternehmen oder vielleicht sogar im jugendlichen Wahn, in der jugendlichen Verzweiflung, dann vielleicht sogar Brandsätze auf irgendwelche Einrichtungen schmeißen, dann ist das natürlich eine Straftat, dann ist das natürlich nicht normal, dann gehört das auch verurteilt und verfolgt. Aber hier zeigt der Staat, was ihm besonders wichtig ist. Und sie zaubern immer diese Ereignisse, Stichwort sächsische Separatisten, dann aus dem Hut, wenn sie merken, dass sonst das Fass überlaufen würde. Die Doppelmoral ist auch in Gaza sichtbar, wenn die Welt bei einem Völkermord, bei einem israelischen Völkermord an der einheimischen Bevölkerung, an den Palästinensern in Gaza einfach erduldet. Und uns wird seit Jahren jetzt nun eingeredet, alle im Gazastreifen, alle, nämlich nicht nur die Hamas-Kämpfer, sondern auch Frauen und Kinder, alle wären gefährliche Terroristen. Was tut man nun aber? Man holt diese angeblich gefährlichen Terroristen nach Europa, denn hier in Europa ist es ja egal, die Israelis reiben sich die Hände und in Europa werden dann die angeblich gefährlichen Terroristen eingeflogen. Denn mit den Weißen kann man es ja machen, mit den Europäern und speziell mit den Deutschen kann man es machen. Und immer, wenn der Täter ein Migrant ist, lesen wir nur von einem Mann. Wenn aber irgendwann einmal ein Deutscher in eine Menschenmenge fährt oder jemanden verletzt oder jemanden vergewaltigt, dann lesen Sie ganz groß, dass es ein Deutscher war. Die Schockzahlen zum Abschluss dieser Sendung: 79 Messerangriffe pro Tag in Deutschland. 79 Messerangriffe. Wir haben eine importierte Messergewalt. Das sagen viele Fachleute. Und ich sage nicht nur Fachleute, sondern ich nenne ihnen auch Namen. Der Strafrechtsexperte Udo Vetter sieht dieses Problem nämlich bei Jugendlichen. Zitat: Sie haben das Messer in der Hosentasche wie ihre Handys. Und er bringt es ganz klar und unmissverständlich auf den Punkt. Wir haben eine importierte Messergewalt. In anderen Kulturkreisen ist das Messer eine Art Statussymbol, das verändert das gesellschaftliche Klima hier im Land. Also nicht wie die ARD reden wir oder der Bayerische Rundfunk reden wir von nebulosen, erfundenen Fachleuten, sondern wir präsentieren ihnen diese Fachleute und deswegen hassen die Systemmedien und die Kartellmedien alternative Medien wie Auf1, weil wir ihnen den Spiegel vorhalten, weil wir ihnen zeigen, dass das, was Sie hier verbreiten, Propaganda ist. Wenn Sie aber anderen Journalisten oder Medienmachern oder anderen Propagandisten, meinetwegen auch russischen Propagandisten, vorwerfen, sie würden russische Propaganda machen, dann kommen diese Medienmacher, diese Blogger, diese Journalisten, kommen dann auf Sanktionslisten, dürfen nicht mehr einreisen oder ein Vermögen könnte beschlagnahmt werden und sie bekommen ein Sendeverbot. Das ist die Dimension. Wir befinden uns in einer harten Auseinandersetzung. Gerade im Bereich der Medien befinden wir uns tatsächlich in einem Infokrieg. Und deswegen wollte ich für Sie heute tagesaktuell diese Ereignisse einordnen, da in den öffentlich-rechtlichen und Systemmedien ausschließlich die andere Seite gezeigt wird und wieder einmal von der Verschwörungstheorie die Rede ist. Sie wissen aber, bis jetzt hat sich jede Verschwörungstheorie als wahr erwiesen. Und auch mit dieser Sendung habe ich gezeigt, dass es eben keine leere, völlig frei erfundene Verschwörungstheorie sei, dass Menschen, Weiße in Südafrika, systematisch gejagt und abgeschlachtet werden. Wenn die Deutschen und die Europäer nicht länger Opfer zweiter Klasse sein wollen, dann müssen sie diesen Ball von Trump jetzt aufnehmen. Sprechen sie über den anti-weißen Hass, über den anti-europäischen Hass, sprechen wir über die wahre Geschichte und sprechen wir darüber, dass Black Lives Matter natürlich gilt, ja, schwarze Leben zählen, aber auch White Lives Matter gilt, weiße Leben zählen genauso viel.